Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir haben auch ein spannendes Thema vorbereitet. Wie entstehen eigentlich Innovationen? Stellt euch mal vor, ein Werkzeug, das heute in der Fertigung läuft, war vor wenigen Jahren eigentlich nur eine Idee, ein Gedanke auf einem Whiteboard. Wie wird eigentlich aus so einer Idee ein marktreifes Produkt, das letztendlich die ganze Branche verändert? Genau darüber sprechen wir heute. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Innovation Centers am Ceratizid Standort in Reutte und erfahren, wie Visionen zur Realität werden. Und dafür habe ich mir zwei ganz besondere Experten eingeladen. Zum einen den Abteilungsleiter R&D Cutting Tools Jan Nickel und den Zerspanungstechniker im Innovation Center Hannes Trost. Das war wirklich ein super Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jan, hallo Hannes, schön, dass ihr da seid.
Hallo, ich freue mich auch.
Hallo Harris.
Ihr seid aus Reutte angereist heute?
Genau.
Wie lange braucht man da?
In etwa 40 Minuten bis hier nach Kempten.
Okay, also im Schnee gestartet?
Naja, auf der Straße liegt kein Schnee, es wird sehr ordentlich dort geräumt, aber es gibt noch Schnee in den Bergen, insbesondere weiter oben.
Aber eigentlich wollten wir heute über Innovationen sprechen, oder Hannes?
Das ist richtig, darum sind wir da, ja.
Ja, es ist leider keine Innovation, was ich jetzt anzubieten habe, weil das gibt es schon länger in unserem Podcast und das ist die nächste Rubrik.
Der Blickwinkel.
Genau, der Blickwinkel. Hannes, Jan, ich habe 10 Sätze mitgebracht, die es zu vervollständigen gibt. Hab mir noch ein bisschen was ausgedacht und wenn ihr Lust habt, dürft ihr die gerne vervollständigen und wenn ihr noch so eine kleine Erläuterung habt, dann freue ich mich darüber. Okay?
Okay.
Jan, ich freue mich heute ganz besonders auf
diesen Podcast.
Das klingt ein bisschen abgesprochen, aber das lassen wir mal so stehen. Hannes, das Thema, das mich im Alltag aktuell am meisten beschäftigt, ist?
Das Tanzen auf mehreren Hochzeiten.
Das musst du uns erklären.
Ja, und zwar im übertragenen Sinn. Also aktuell haben wir 2 neue Anlagen bei uns in der Abteilung aufgestellt. Es hat am 1. Dezember ein neuer Azubi bei uns begonnen. Wir machen eine kleinere Umstellung, was die Arbeitsplanung betrifft, softwaremäßig. Und wir haben einige Erprobungsaufträge oder Versuche, die gerade anstehen, wo noch ein bisschen was zu klären ist. Also die Herausforderung liegt ganz klar da, dass man den Fokus behält auf die einzelnen Themen und dass man sich Zeitfenster schafft, die einzelnen Themen auch dementsprechend abzuarbeiten. Und das ist die große Herausforderung im Moment.
Das hört sich ein bisschen so an, als bräuchtest du einen 30-Stunden-Tag.
Na, das ist nicht richtig. Nein, das brauche ich nicht.
Okay. Jan, wenn ich einen Tag komplett frei habe, tanke ich Energie mit?
Mountainbiken oder der Familie oder Mountainbiken mit der Familie.
Oder mit der Familie beim Mountainbiken. Bietet sich ja hier auch an, oder?
Genau, das bietet sich in Reutte insbesondere an, wenn man schon in den Bergen lebt.
Okay. Hannes, ein Werkzeug oder Test, das mich in letzter Zeit wirklich überrascht hat?
In dem Fall leider ein Wettbewerbswerkzeug, weil die testen wir ja auch bei uns in der Abteilung. Mhm. Und da gibt es so einen großen Werkzeughändler im Raum München. Da hatten wir einen Versuch, wo wir doch überrascht waren von der Leistungsfähigkeit. Ja. Mhm.
Darf man sich da dann so ein bisschen was abgucken, sich inspirieren lassen oder ist das direkt ein Patentthema?
Nein, im ersten Moment ist es überhaupt kein Patentthema. Man kann sich alles anschauen, was öffentlich zugänglich oder käuflich erwerbbar ist. Mhm. Da spricht nichts dagegen. Es gibt dann schon, wenn man was davon ableiten möchte und für sich selber benutzen möchte, wir als Ceratizid, wenn wir das dann benutzen möchten, dann gibt es schon eine Free-to-Operate Anfrage in Richtung Patentabteilung.
Das okay. Ist schon. Ja, sonst könnte ja auch jeder Freeturn plötzlich irgendwie nutzen, ne? Das ist ja dann patentrechtlich irgendwie geschützt.
Irgendwie ist immer das Zauberwort, ja. Man muss rausfinden, was genau ist geschützt und dann gibt es auch immer wieder Wege, wie man an dem Patent vorbei trotzdem auch davon profitieren kann und das verkaufen kann.
Da fällt mir gerade ein, passiert das oft, dass ihr aus dem Wettbewerb, Jan, ein Werkzeug seht oder ein Produkt, wo ihr sagt, Mensch, da hätten wir eigentlich auch drauf kommen können, das liegt so nahe. Ich denke jetzt mal an so ein iPhone-Augenblick. Ne? Also Tastentelefone überall. Auf einmal denkt sich einer aus, warum nicht eine Scheibe, wo ich drauf drücke? Da kann ich alles drauf programmieren, was so geht. Gibt's das bei euch auch?
Das gibt's teilweise auch. In der Regel werden wir darauf aufmerksam gemacht durch Mitarbeiter im Vertrieb, im Außendienst, die dann halt Wettbewerbswerkzeuge sehen und uns in der Entwicklung sagen, ja, sowas hätten wir auch gerne, sowas würden wir auch gerne unseren Kunden anbieten.
Mhm. Und da sind auch Sachen bei, wo ihr sagt, ja, da hätte man auch vorher drauf kommen, so einfach.
Ja, das kann natürlich auch mal sein.
Okay, wir wollen nicht weiter ins Detail gehen. Ein Moment, in dem mir bewusst wurde, wie wichtig das Innovation Center für die Branche eigentlich ist.
Eigentlich bei jedem Test von neuen Werkzeugen, neuen Sorten, neuen Hartmetallsubstraten, Beschichtung, die wir entwickeln, ist es einfach wichtig, diese entsprechend auch zu erproben. Denn man kann damit nicht einfach auf die Kunden zugehen und diese, ja, die Erprobung machen lassen. Denn da kann man auch dann ganz schnell auf die Nase fallen und einfach feststellen, ja, wir müssen noch eine Iterationsschleife machen und müssen da auch nochmal nachlegen und gegebenenfalls in eine andere Richtung entwickeln.
Klingt logisch. Hannes, wenn ich jetzt nicht im Podcast wäre, würde ich mich wahrscheinlich gerade mit folgender Kundenanforderung beschäftigen.
Da muss ich dich enttäuschen, weil ich bin seit 6 Uhr morgens auf Arbeit und jetzt ist 4 Uhr nachmittags bald. Also ich hätte jetzt frei.
Du hättest eigentlich frei, aber sagen wir mal letzte Woche um die Zeit.
Na, ich kann dir sagen, was ich heute gemacht habe, ja, was ich vorbereitet habe. Und zwar haben wir auch Entwicklungskollegen in Luxemburg. Das ist ja auch ein weiterer CERATIZIT-Standort, ein großer Standort, dem wir auch zuarbeiten in der Erprobung. Und für die haben wir heute Tests vorbereitet in der Titan-Aluminium-Zerspannung.
Okay. Jan, etwas, das mich an meinem Job immer wieder neu motiviert, ist, Geld darf es nicht sagen.
Geld ist es auch nicht nur. Nein, mir macht der Job wirklich sehr viel Spaß und insbesondere die Vielfältigkeit der Aufgaben, die ich habe. Die Vielzahl an unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen und ja auch der unterschiedlichen Aufgaben bei uns in der Entwicklung. Das macht mir wirklich viel Spaß und das motiviert mich immer wieder aufs Neue zur Arbeit zu gehen und sich jeden Tag natürlich auch weiterzuentwickeln und Neues zu lernen.
Ja, ist absolut nicht monoton. Immer neue Herausforderungen. Das hält das Ganze auch frisch. Letzter Satz für Hannes. Die größte Herausforderung in unserer aktuellen Entwicklungsarbeit ist?
Ein Anruf oder ein E-Mail von Dr. Schleinkofer.
Hallo Uwe.
Ist für uns eigentlich immer die größte Herausforderung. Ja, der hat immer sehr spannende Themen, die er bei uns abbilden möchte. Das können Wetten sein mit Marktbegleitern oder mit irgendwelchen Personen, die er keine Ahnung wo kennengelernt hat. Mhm. Unser Bohrer ist der Beste. Wir zerspannen alles doppelt so schnell wie du. Und das kommt manchmal dann auch zu echten Austragungen. Und da laufend eine Herausforderung. Ja.
Okay, Uwe, du hast es gehört. Die größten Herausforderungen von Dr. Uwe Schleinkofer, den kennen wir ja hinlänglich in unserem Podcast. Und ich darf verraten, wir sind gerade in Kempten und nehmen mehrere Episoden auf in den nächsten Tagen. Und ich glaube, Uwe wird auch da sein. Und dann werden wir mit ihm da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Das finde ich eine launige Anekdote. Ja, wo wir gerade beim Thema Arbeit sind, lass uns doch vielleicht direkt ins Thema einsteigen, in die fachliche Ebene. Jan, du hast gerade schon erwähnt, ihr arbeitet beide im Innovation Center in Reutte, nicht weit von hier, 3/4 Stunde Autofahrt. Für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, was ein Innovation Center eigentlich ist, kannst du uns das mal so ein bisschen näher vorstellen? Was passiert da eigentlich genau? Wie sieht das aus?
Ja, das Innovation Center ist das Zerspannungslabor, das Prüffeld für unsere Werkzeuge, die wir entwickeln und auch die Schneidstoffe, die wir entwickeln. Das sieht so aus, dass dort 5 Mitarbeiter arbeiten. Und zusätzlich haben wir seit knapp einem Jahr immer einen Lehrling auch zusätzlich, der jeweils für 3 Monate bei uns dann im Innovation Center mitarbeitet. Wir haben aktuell 6 Zerspannungsmaschinen, 3 Fräsmaschinen davon und 3 Drehmaschinen bzw. Drehfräszentren und dort finden halt die Werkzeugerprobungen statt.
Wie darf ich mir das vorstellen? Habt ihr da so einen Stapel von Kundenanfragen, die dann chronologisch abgearbeitet werden oder läuft das alles simultan? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, Kundenanfragen sind es gar nicht nur, sondern insbesondere auch Anfragen aus der Entwicklung, die Werkzeuge zu testen, Prototypen zu testen und zu erproben. Wir haben dann natürlich so eine Art Ticketsystem, wo dann die Anfragen gesammelt werden und dann nach und nach abgearbeitet werden können. Kundenanfragen bearbeiten wir auch. Das heißt, wenn Kunden Probleme haben, dass wir die versuchen, bei uns nachzustellen und eine entsprechende Lösung zu finden. Für die kundenspezifischen Untersuchungen haben wir aber auch in der CERATIZIT-Gruppe die Technical Center, die viel mehr auf die Kundenseite ausgerichtet sind. Und dort werden dann Demonstrationen von Werkzeugen zum Beispiel durchgeführt oder entsprechend auch Situationen vom Kunden, bestimmte Anwendungen erprobt und nachgestellt, um den Kunden dann direkt eine bessere Lösung bieten zu können.
Okay, Hannes, dann lass uns doch da mal in die Praxis gehen. Da werden ja im Innovation Center verschiedene Aufgaben erfüllt. Kannst du uns mal so einen Überblick geben, was alles dazu gehört? Was wird genau vor Ort gemacht?
Grundsätzlich haben wir für die Standardanfragen, die aus der Entwicklung kommen, Grundsatzversuche. Also in der Entwicklung haben wir quasi 3 Bereiche. Ihr wisst ja mittlerweile, dass so eine Wendeschneidplatte aus einem Substratkern besteht und einer Beschichtung obendrauf. Das heißt, wir haben eine Truppe, die beschäftigt sich mit dem Substrat und was man da besser machen kann und entwickeln kann. Dann gibt es eine Gruppe, die die Beschichtungstechnologie weiter vorantreibt. Und da ist sogar nochmal in PVD und CVD zum Beispiel unterteilt. Und dann haben wir auch noch unsere Konstrukteure, die Werkzeuggrundkörper sich quasi ausdenken oder neue Spanleitstufen. Das heißt, wir haben eine geometrische Entwicklung oder Substrat- und Schichtentwicklung. Und für jeden von diesen drei zum Beispiel gibt es bestimmte Standardversuche. Das ist einfach nur ein Lebensdauertest. Kennt man ein bisschen so bei Stiftung Warentest, wenn eine Waschmaschine erprobt wird oder irgendwas in die Richtung. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wo man einfach die Wendeschnellplatte oder die Beschichtung einfach nur bis zu ihrem Lebenszeitende im Versuch ausprobiert. Es kann aber auch sein, dass man den Versuch so aufbaut, dass man eine spezielle Eigenschaft von der Wendeschneidplatte interessiert. Wie viel Hitze erträgt die Wendeschneidplatte im Einsatz? Das wäre dann mehr oder weniger die sogenannte Warmhärte. Der Test schaut dann ein bisschen anders aus. Wäre dann ohne Kühlmittel zum Beispiel, dass man mehr Hitze in die Platte reinbringt oder so. Das sind so die Grundsatzversuche, die wir vorbereiten. Da haben wir allein beim Drehen ungefähr 11 Stück an der Zahl, die wir da anbieten. Die sind so mehr oder weniger noch am Werkstandard durchstandardisiert. Und der Auftraggeber muss eigentlich nur sagen, ich möchte Test 1, 2, 3, 4 oder 5 und dann weiß eigentlich jeder Mitarbeiter genau, wie das abzulaufen hat und was da zu machen ist. Das ist auch das, wo wir die Lehrlinge quasi dran dafür benutzen, diese Standardtests abzuarbeiten. Mhm.
Und dann entstehen da, Jan, letztendlich bestenfalls auch Innovationen. Oder anders gefragt, kann man eine Innovation überhaupt planen? Immer auf der Grundlage einer E-Mail von Dr. Uwe Schleienkofer. Wie funktioniert das? Also will heißen, ihr arbeitet und auf einmal stellt ihr fest, hey, passiert das so aus heiterem Himmel oder ist das eigentlich immer alles schon strikt geplant und man weiß schon, hey, am Ende sollte das dabei rauskommen?
Na, perfekt durchplanen kann man eine Innovation natürlich nicht, aber man kann den Erfolg von Innovationen durchaus begünstigen und die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen, indem man ein strukturiertes Vorgehen hat und von vornherein auch schon die entsprechenden Projekte zur Entwicklung von Innovationen auswählt, die vielversprechend sind und die auch auf den Kundennutzen abzielen. Das heißt, am Anfang steht in der Regel eine Anforderung vom Kunden, ein Problem, was der Kunde hat, was wir versuchen mit unseren Werkzeugen zu lösen. Sei es über die geometrische Entwicklung oder über neue Schneidstoffe, die angepasst oder neu entwickelt werden müssen.
Und woher nehmt ihr dann den Input für eure Entwicklung? Also was sind eure Quellen?
Ja, Quellen sind natürlich einmal die Kunden selbst, die mit den Anforderungen auf unsere Außendienstmitarbeiter zukommen. Und wir versuchen dann, das Problem bestmöglich zu lösen. Andere Quellen für entsprechende Innovationen können auch Entwicklungen am Markt selbst sein, dass neue Werkstoffe zum Beispiel entwickelt werden, die dann spannend bearbeitet werden müssen oder sich die Technologien, Fertigungstechnologien zum Beispiel weiterentwickeln, wo wir dann mit entsprechenden Werkzeugen drauf reagieren müssen. Teilweise kann es aber auch sein, dass einfach ein Entwickler eine sehr gute Idee hat, zum Beispiel ein Konzept für ein Werkzeug ausarbeitet, womit man dann auf den Markt zugeht und abfragt, ob wirklich die Kunden entsprechende Anwendungen für solche Werkzeugentwicklungen sehen.
Was ich interessant finde, lass uns mal bei den Kunden bleiben, bei den Kundenanforderungen. Was wird denn da typischerweise gefordert? Also wahrscheinlich, wir brauchen höhere Standzeiten und das Ganze muss schneller arbeiten können und darf nicht so viel kosten. Ist das eigentlich immer das Gleiche, was gefordert ist? Oder ist der Kunde schon sehr präzise und sagt, okay, ich kann das schon ganz gut einschätzen. Können wir das vielleicht so machen?
Genau, da liegst du schon vollkommen richtig bei den Anforderungen, die Kunden an uns stellen. In der Regel geht es darum, die Standzeit zu erhöhen, damit die Werkzeuge einfach länger halten. Dadurch wird es für den Kunden natürlich kostengünstiger. Oder wiederum die Schnittwerte zu erhöhen. Das heißt, die Performance der Werkzeuge muss gesteigert werden. Mhm. Am Ende geht es um die Cost per Part, die den Kunden natürlich interessieren. Das heißt, wie hoch sind die Kosten für ein Bauteil, was er herstellt.
Ja.
Es geht aber auch oft darum, dass zum Beispiel der Spanbruch entsprechend günstig sein muss, damit die Späne, die im Prozess entstehen, abtransportiert werden können und nicht manuell vom Bauteil entfernt werden oder sogar die Oberfläche beschädigen. Und es geht zusätzlich natürlich auch darum, dass zum Beispiel die Bedienung von Werkzeugen möglichst gut handelbar sein muss für den Maschinenbediener, der zum Beispiel eine Wendeschneidplatte drehen muss oder diese tauschen muss. Das heißt, das sind zusätzliche Anforderungen, die ein Kunde an uns stellen kann. Wir müssen dann in Erfahrung bringen, welche Eigenschaften an ein Werkzeug, welche Anforderungen sind dem Kunden denn nun am wichtigsten.
Hannes, was mich jetzt mal interessiert, wenn so eine Kundenanfrage kommt, wie schnell könnt ihr schon einschätzen, ja, das ist nicht machbar oder ist machbar, umsetzbar. Kann man da vielleicht so eine Ratio geben von 100 Anfragen, sind eigentlich 90 gar nicht machbar? Oder ist es eher so eine Mentalität von geht nicht, gibt's hier nicht?
Also ich glaube, geht's hier, gibt's hier nicht, ist die richtige Antwort in dem Fall. Am Ende bleibt es manchmal eine Kostenfrage, weil wenn man wirklich richtig Geld in die Hand nimmt, nachher ist nahezu alles machbar heutzutage oder eigentlich immer schon. Der Zeitraum, bis wir sehen, ob das sinnvoll umsetzbar ist, sodass alle zufrieden sind, das heißt, dass der Kunde seinen Mehrwert hat und wir auch damit etwas verdienen, das sieht man relativ schnell. Also ich würde sagen, sobald 2, 3 Personen aus der Entwicklung drüber geschaut haben, ist das eigentlich schon relativ absehbar, dass das mit den Vorstellungen des Kunden so umsetzbar ist, zu dem Preis, den der Kunde sich auch vorstellt oder ob man da nochmal drüber sprechen muss.
Ja. Okay, das kristallisiert sich also relativ schnell raus. Jan, hast du vielleicht mal so eine ganz kuriose Kundenanfrage, wo ihr alle laut lachen musstet, als jemand sagte, so, jetzt habe ich eine ganz wunderbare Idee, mach doch mal Folgendes.
Da ist mir tatsächlich nichts bekannt, dass wirklich sowas ganz Kurioses dabei
spricht für euch.
Ist. Ja, das stimmt. Also die Kundenanforderungen, die sind natürlich alle ähnlich, die hatten wir ja gerade schon besprochen. Es gibt teilweise sehr interessante Anwendungen, die wir bearbeiten. Zum Beispiel Stechwerkzeuge zu entwickeln für extremst geringe Stechbreiten im Bereich von unter einem Millimeter, 0,85 Millimeter Stechbreite, wo wirklich eine Präzision gefordert ist von plus minus 7 Mikrometer. Und diese Anforderung war schon sehr herausfordernd. Also da mussten wir wirklich bis an die Grenze des technisch Machbaren gehen, um solche Werkzeuge herzustellen. Und die Anwendung, die dabei so interessant ist, ist, dass es sich um Aktenvernichterwellen handelt, die damit hergestellt werden müssen. Da müssen dann die verschiedenen Stege in die gegenüberliegenden Nuten ineinander greifen. Und ja, desto feiner die Nuten sind, desto feiner wird auch das Papier geschreddert und desto sicherer sind diese Aktenvernichter.
Klingt nach einem total steinigen Weg, bis man da mal ankommt, dass das Ganze dann auch wirklich sicher funktioniert. Kannst du uns mal ganz grob so einen Ablauf schildern, so von der Anfrage oder von der Idee, bis es dann fertig ist?
Genau, wir starten zunächst einmal mit der Idee und würden dann ein entsprechendes Entwicklungsprojekt initiieren. Da müssen natürlich von unserer Seite erstmal die Anforderungen ganz klar definiert werden. Das heißt, was soll entwickelt werden? Was sind die Ziele von so einem Entwicklungsprojekt? Was sind auch die Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen? Im nächsten Schritt wird das Ganze in eine Konzeptphase gehen. Das heißt, in der Entwicklung überlegen wir uns dann, wie wir die Anforderungen entsprechend technisch umsetzen können, gehen dann in eine Prototypenphase. Es werden Prototypen gebaut, auch erprobt. Und wenn diese dann im Innovation Center zum Beispiel erfolgreich erprobt wurden, dann kann es auch sein, dass wir dann auf die Kunden zugehen und mal Kundenerprobungen zusätzlich machen. Im nächsten Schritt wird man das Ganze dann in die Produktion überleiten und im letzten Schritt dann als Werkzeug am Markt einführen. Mhm.
Hannes, du hast ja gerade eben schon gesagt, du bist für die Tests im Innovation Center zuständig. Du hast eben schon erwähnt, dass eine deiner Aufgaben die Versuchsvorbereitung ist. Was bedeutet das? Was musst du dafür tun?
Das ist ein sehr breit gespannter Bogen, mehr oder weniger. Und zwar geht es im Grunde darum, die Informationen abzuholen, die ich brauche, um den Test auch sinnvoll durchführen zu können. Mhm. Das heißt, in allererster Linie möchte ich zum Beispiel von dir, Harris, mal zuerst wissen, was interessiert dich denn an diesem Werkzeug jetzt hauptsächlich? Ist es der Spanbruch? Ist es die Verschleißbeständigkeit der neuen Beschichtung? Ist es irgendeine Funktion, die das Werkzeug erfüllen soll? Das heißt, am Anfang muss ich je nach Auftraggeber ein bisschen nachfragen. Kommt vor. Bei vielen ist es eigentlich schon relativ klar, weil die schon genau wissen, welche Informationen ich von ihnen haben möchte. Das sind dann Mitarbeiter, die schon lange im Haus sind. Du musst dir aber auch vorstellen, so ein Substratentwickler, das ist ein reiner Metallurge, der weiß zwar vieles über Korngrößen, Bindemittel und wie man etwas sintert und so weiter, aber er hat keine Erfahrung in der Anwendung. Und da kommen wir dann beratend ein Stück weit ins Spiel, dass wir einfach rauskitzeln, mehr oder weniger aus dem Auftraggeber, welches Schadensbild interessiert dich eigentlich? Also soll man das Ding wirklich auf Bruch testen, auf Versagen oder auf irgendeine Verformung in der Temperatur und so weiter?
Wie viele Tests macht ihr dann im Jahr? Wie viele Aufträge?
Wir machen zurzeit ca. 140, 150 Aufträge pro Jahr, wobei ein Auftrag noch nichts darüber aussagt, ob da 30 Wendeplatten zu testen sind oder nur 2 Stück oder ein Prototyp einmal irgendwo zu testen. Wenn man es auf die Wendeplatten umlegen möchte, dann haben wir in den letzten 15 Jahren über 18.000 Wendeplatten so getestet, dass sie auch in die Datenbank eingetragen wurden. Das heißt, alle die Tests, die nur am Interesse halber waren, die sind da eh gar nicht drinnen. Aber wenn man das Ganze mal ein bisschen durchdividiert und mit der Mitarbeiterzahl kombiniert, dann ist das so, jeder Mitarbeiter von uns macht pro Jahr ungefähr 30 Versuchsaufträge und erzeugt ungefähr 1500 Datensätze an getesteten Wendeschneidplatten.
Wow. Gibt's so ein Standardszenario, ein Standardtest, den du uns mal so ganz grob umreißen kannst?
Im Grunde ist die gängigste Versuchsmethode da mit einer 10mg-Platte in der 12er Größe mit 0,8er Eckenradius. Das ist so die Platte beim Drehen, die immer im Einsatz ist. Ja. Dann haben wir ungefähr 10 bis 15 verschiedene Stähle dauernd auf Lager bei uns im Haus. Und dann suchen wir eigentlich nur eine Maschine aus, wo das von der Leistung her gut passt. Also wenn die Schnittparameter 200 Schnittmeter, Schnitttiefe 2 mm, Vorschub 0,3, was jetzt so gängig für Stahl vielleicht wäre, unter nassen Bedingungen die Voraussetzung wäre, dann suchen wir die passende Dreh- oder, wenn es ein Fräsversuch wäre, eine Fräsmaschine dazu aus. Nachdem alles abgeklärt wurde, was denn der Auftraggeber sehen will, dann werden die Proben zuerst einmal optisch kontrolliert, ob die Schneidkantenausführung und das optische Erscheinungsbild der Wendeschneidplatte alles fehlerfrei ist. Das ist quasi die so Art Eingangskontrolle. Dann werden die Schneidkanten nochmal messtechnisch erfasst. Das heißt, die Schneide ist ja an sich durch die Beschichtung oder generell durch die Produktion ist die ganz leicht verrundet. Die ist nicht messerscharf, sondern die haben eine kleine Verrundung drauf. Teilweise haben die auch Phasen drauf. Das wird nur messtechnisch nochmal erfasst, weil wenn die Wendeschneidplatte geometrisch nicht in Ordnung ist, dann kann da die beste Schicht der Welt drauf sein. Wenn die Geometrie nicht passt zu dem Werkstoff, der getestet wird, dann wird die niemals als Sieger vom Platz gehen. Gut, dann haben wir die Eingangskontrolle gemacht, wir haben die geometrische Kontrolle gemacht. Dann können wir auch schon relativ schnell zur Maschine gehen. Die Proben werden aus jeder Packung eine Wendeschneidplatte herausgenommen und markiert, dass man mit dieser jetzt testen möchte. Man fährt dann nochmal eine Minute zum Beispiel auf jede Wendeschneidplatte drauf. Dann kommt die Wendeschneidplatte aus der Maschine raus. Die zweite Wendeschneidplatte, der Kandidat B, kommt in die Maschine und wird dann auch eine Minute laufen gelassen. Und währenddessen kann ich dann an meinem Arbeitsplatz, der ausgestattet ist mit einem PC, wo die Zugriff auf die Datenbank kommt und verschiedenen Messmitteln oder ein Fotosystem, die Platte fotografieren nach einer Minute Einsatzzeit und kann dann auch die Verschleißmarkengrößen und alles, was passiert ist, markieren und erfassen. Und dann gibt's so gewisse Größenordnungen, die wir haben möchten. Also eine Drehwendeplatte sollte Minimum 15 Minuten Standzeit erzeugen. Zumindest der Testsieger sollte mindestens 15 Minuten durchhalten bei dem Parametersatz, den wir uns ausgedacht haben. Klingt vielleicht ein bisschen wenig beim Drehen, 15 Minuten Standzeit. Aber es reicht aus, um die Unterschiede gut darzulegen von der Platte. Wenn sie nach einer Minute schon komplett kaputt ist, dann lerne ich von dieser Platte genau gar nichts. Und wenn ich sie 15 Minuten in Einsatz habe, dann mache ich einen Messpunkt bei einer Minute, bei 5 Minuten, bei 10 und bei 15. Und dann kann ich auch was lernen aus dieser Platte. Ja.
Okay, das mal ein grober Abriss des Tests. Wahrscheinlich geht es da noch viel weiter ins Detail. Aber angenommen, der fällt dann positiv aus, Jan. Kommt dann das Werkzeug direkt auf den Markt? Dann sagt ihr, hey, super, let's go.
Na, es kommt zumindest mal in die nächste Runde und das wären dann in der Regel die Kundenerprobungen. Das heißt, wir können natürlich mit diesen standardisierten Tests nicht alle möglichen Szenarien, alle möglichen Anwendungen beim Kunden wirklich nachstellen. Da werden teilweise andere Werkstoffe noch eingesetzt, andere Maschinen verwendet. Das heißt, die Kundenerprobungen sind für uns auch extrem wichtig, bevor wir wirklich ein Werkzeug auf den Markt bringen. Das wäre dann der nächste Schritt und natürlich die Erstmusterfertigung in der Produktion. Das muss natürlich auch passen, dass wir sicherstellen, dass wir neu entwickelte Sorten zum Beispiel oder neu entwickelte Werkzeuge auch innerhalb der Spezifikation herstellen können. Und erst dann, wenn das auch erledigt ist und positiv ausgefallen ist, dann können wir mit den Werkzeugen an den Markt gehen.
Gibt es auch so Situationen, wo dann so ein Test positiv ausfällt und dann am Ende doch auf die Markteinführung verzichtet wird, obwohl es ja eigentlich eine schöne Innovation wäre?
Das sollte zumindest nicht vorkommen, denn da ist die Entwicklung ja schon wirklich sehr weit fortgeschritten. Das heißt, wir versuchen natürlich, bevor wir ein Entwicklungsprojekt starten, den Bedarf auch am Markt abzufragen, sicherzugehen, dass die Nachfrage nach gewissen Produkten, die wir dann entwickeln, auch da ist. Und wenn das vorab geklärt ist, auch mit dem Produktmanagement, mit dem Vertrieb, dann steht hinterher einer Markteinführung natürlich nichts im Wege. Das heißt, hier ist es extrem wichtig, das vorab einmal abzustimmen, abzuklären, bevor das Projekt gestartet wird, um halt zu vermeiden, dass man sehr viel Arbeit, Energie, Geld in so einer Entwicklung steckt, die dann hinterher nie am Markt eingeführt wird.
Ja, Zeit spielt da wahrscheinlich auch eine große Rolle, oder? Geht es da um Geschwindigkeit, dass man der Erste am Markt ist, wenn man sowas erforscht, also so eine Innovation in der Schublade hat? Oder wartet ihr lieber, bis die Qualität wirklich hundertprozentig stimmt? Oder ist das vielleicht so wie heutzutage, dass man eigentlich so der Beta-Tester des Smartphones ist, kauft sich sowas und dann merkt man selber erst, ja gut, an mir wird gerade erstmal geguckt, ob das Ganze überhaupt klappt.
Ja, der Erste am Markt zu sein, ist natürlich immer schwierig, insbesondere schwierig zu wissen, woran die Wettbewerber gerade arbeiten. Das heißt, da wird man dann eher teilweise überrascht, wenn der Wettbewerber zum Beispiel ein neues Werkzeug auf den Markt bringt und müsste dann überlegen, ob man nachziehen will. Zeit spielt natürlich immer eine Rolle. Im Rahmen von einem Entwicklungsprojekt muss man zunächst mal abstecken, was will man denn wirklich entwickeln, was sind die Anforderungen. Und dann bewegt man sich in diesem magischen Dreieck aus Qualität, Zeit und Kosten. Die Qualität würde ich dann mal mit den Anforderungen gleichsetzen. Die stehen natürlich am Anfang des Projektes. Und mit Zeit und Kosten kann man dann natürlich spielen. Wie viele Ressourcen will man wirklich einsetzen für das entsprechende Projekt? Wie viele kann man auch einsetzen? Und ja, was kostet das Ganze auch hinterher, die Entwicklung zu betreiben?
Wenn das alles glatt läuft in diesem magischen Dreieck, dann soll das Produkt dann auch eingeführt werden. Unterstützt ihr so eine Einführung dann auch für das Produkt? Gibt es da Schulungskonzepte? Gibt es da Live-Demos? Gibt es da noch irgendwas im Nachgang?
Ja, das gibt es ganz klar. Und zwar haben wir ja auch während der Erprobung Erfahrung sammeln können mit diesem neuen Prototypen oder Wendeschneidplatte oder Beschichtung und so weiter. Das heißt, wir wissen eigentlich relativ genau, wo die Vorteile von dem neuen Produkt liegen und da ist sehr naheliegend, dass natürlich auch das Schulungskonzept ein Stück weit zumindest gemeinsam mit uns erarbeitet wird. Es war viele Jahre so, dass der Standort Reutte das einzige Prüffeld hatte und da war es auch eine unserer Hauptaufgaben nach der Erprobung, die Markteinführung mit Schulungen für unseren Außendienst zu unterstützen. Mittlerweile haben wir ja glücklicherweise sehr viele Tech-Center. Ich glaube, allein in Europa haben wir 6 oder 7 Stück. Und die nehmen uns jetzt diese Arbeit ab und machen es auch sehr gut. Allerdings ist es nach wie vor so, dass zumindest der Produktmanager oder die Regional Sales Manager, wie sie dann heißen in der Vertriebsebene, dass sie sich den Ersteindruck bei uns in Reutte bei den Entwicklern selbst abholen und mit diesen Informationen dann in die Tech-Center gehen und dort dann die Schulungen aufsetzen und in die Richtung betreiben, wie Sie sie dann brauchen.
Ja. Mhm. Qualität wird groß geschrieben, hat der Jan gerade schon gesagt. Die Qualität muss ja dann, Hannes, sicherlich auch immer gleichbleibend hoch sein, oder? Wie könnt ihr das gewährleisten an der Stelle?
Also Wendeschneidplatten werden ja nicht auf Vorrat im großen Stil gepresst, also schon auf Vorrat im Sinne von, dass die Lieferverfügbarkeit immer gegeben ist. Aber wir haben ja doch über 100.000 Artikel in unserem Katalog, grob. Und ein großer Anteil davon sind auch Wendeschneidplatten. Du kannst nicht alles in großen, riesigen Mengen auf Lager halten. Das heißt, Wendeplatten werden laufend hergestellt und auch immer wieder dieselben Sorten. Und es kann zum Beispiel bei CVD-Öfen, also bei diesem Gasabscheiden der Beschichtung, da kann es schon vorkommen, dass einmal ein Ventil nicht mehr richtig funktioniert in der Beschichtungsanlage, dass irgendwas verschmutzt ist. Und bei solchen Störungen, da kommen dann auch wir ins Spiel. Dann kriegen wir diese Wendeplatten auch zu uns ins Prüffeld, um einen Standardtest durchzuführen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn Wendeschneidplatten neu eingeführt werden in den Markt und es findet der Lageraufbau statt, dann holen wir uns auch aus dieser Erstfertigung immer wieder Muster nach Reutte und unterziehen die dem Standardtest wie vorher in der Entwicklung. Heißt nicht, dass es vorkommt, dass die Entwicklungsplatten besser gehen als wir das, was wir dann aufs Lager legen. Also möchten wir schon Sorge tragen, dass die auch einwandfrei sind. Und sollte es doch einmal passieren, dass uns ein bisschen langweilig ist, dann holen wir uns auch so in regelmäßigen Abständen wieder mal Platten vom Lager rein und fahren die einfach als Referenz, einfach nur zum Beobachten.
Okay, also Quality first, Wichtigste.
Das ist das Allerwichtigste. Der Kunde braucht vielleicht nicht immer Spitzenqualität, aber was er ganz dringend braucht, ist gleichbleibende Qualität.
Okay, jetzt haben wir gerade die Standardtests und Neuentwicklungen so ein bisschen beleuchtet im Innovation Center. Gibt's aber auch Wettbewerbs- und Produktanalysen? Du hast das eben schon mal so ganz kurz angeteasert. Wie läuft das ab? Was genau macht ihr da?
Genau, wir beobachten natürlich unsere Mitbewerber. Wir beobachten den Markt, auch neue Trends am Markt. Hierfür kaufen wir seit nun schon 45 Jahren durchgängig wirklich auch die Produkte der Mitbewerber ein und analysieren diese. So die einfachsten Untersuchungen wären eine Dokumentation zum Beispiel des Aussehens von gewissen Werkzeugen, Wendeschneidplatten und eine Messung der physikalischen Daten. Wenn es darüber hinausgeht, dann würden wir mit diesen Werkzeugen auch in die Metallographie gehen, das Hartmetall im Detail untersuchen, die Schichten im Detail untersuchen, die chemischen Zusammensetzungen, den Schichtaufbau und dann natürlich auch ins Innovation Center gehen, um wirklich die Performance der Werkzeuge zu untersuchen und unseren Werkzeugen gegenüberzustellen. Mhm. Und da kann man natürlich einerseits viel draus lernen, auch für die eigenen Entwicklungen, um wirklich den Stand der Technik ständig zu beobachten. Andererseits können wir natürlich auch dann einschätzen, bei unseren Werkzeugen, wie stehen wir dazu im Vergleich zu unseren Wettbewerbern? Und wenn jetzt die Außendienstmitarbeiter zum Beispiel Wettbewerbsplatten im Einsatz sehen, dann haben wir auch intern eine riesige Datenbank mit über 15.000 Einträgen inzwischen, wo dann zu den jeweiligen Platten der Wettbewerber auch Empfehlungen ausgesprochen werden können mit unseren eigenen Produkten, unseren eigenen Wendeschneidplatten, Schneidstoffen etc.
Was man da vielleicht nicht ganz außer Acht lassen darf, ist auch die Verpflichtung mehr oder weniger. Wir haben ja auf gewissen Sachen auch Patente drauf und die Wettbewerber auch. Und allein deswegen ist schon notwendig, die Wettbewerbswendeplatten sich auch regelmäßig zu besorgen und schauen, dass wir alle rechtlich einwandfrei quasi arbeiten und uns nicht gegenseitig kopieren. Ja.
Ich könnte mir jetzt wirklich gut vorstellen, dass der ein oder andere Anwender, der das gerade hört oder auch Anwenderin, sich fragt, höher, schneller, weiter, muss ich da eigentlich immer investieren? Muss ich da mit der Zeit gehen? Ist das überhaupt notwendig, immer das neueste Werkzeug zu haben, die aktuellste Bearbeitungsmethode? Oder gibt's in der Zerspannung, Hannes, auch sowas wie Schuster, bleib bei deinen Leisten, stabil, Qualität, oder muss es immer mehr sein und schneller und günstiger?
Also meine persönliche Ansicht ist, höher, schneller, weiter wird irgendwann auch einmal seine Grenze erreichen. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man weiterhin in Europa produzieren möchte, im Metallgewerbe oder zerspanend oder sonst irgendwas, dann bleibt nur die Flucht nach vorne. Also du musst alle Innovationen, die kommen, ernst nehmen. Man muss neue Bearbeitungsstrategien von den Kammzyklen wirklich ernst nehmen. Man muss neue Produkte von uns und auch vom Wettbewerb wirklich ernst nehmen. Das heißt, das macht keiner zum Spaß, dass er schreibt, er hat eine neue Wendeschneidplattengeneration erfunden oder sonst irgendwas. Das sind schon Tatsachen. Und der Kunde im Endeffekt ist gut beraten, wenn er die Newsletter und so weiter schon ein bisschen beachtet und vielleicht auch einmal den Podcast hört, wenn der Norbert da so rüberlacht zu mir. Also es sind da schon immer wieder Informationen dabei. Aber nein, im Grunde ist so, der Kunde kennt eigentlich sein Produkt am allerbesten. Der kennt das viel besser, als wir von Ceratizid das kennen. Gell? Er weiß genau, wo seine Probleme sind und er weiß genau, wie viele Bauteile er mit welchem Schneidstoff oder mit welchem Zulieferer herstellen kann. Der ist im Grunde Experte für sein Bauteil. Mhm. Und für uns ist es immer wieder die Herausforderung, das zu verstehen, das aufzugreifen und ihm genau das, was ihm gerade fehlt in seiner Fertigung, das, was ihm gerade den größten Schmerz macht, da müssen wir ran. Gell? Und wenn es der Spanbruch ist und dass die Maschine immer wieder steht, weil er Probleme mit den Spänen hat, dann müssen wir da ran und ihn dahingehend beraten. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so schwierig ist für einen Kunden, das gut im Auge zu haben, weil er muss ja nur kurz überlegen, was ärgert mich heute gerade jetzt an der Maschine oder in meiner Abteilung. Und wenn es eben genau Wickelspäne sind oder Wirrspäne, dann muss man sich um das kümmern. Das nutzt ihm nichts, wenn du ihm einen neuen Schneidstoff verkaufen willst, der 250 Schnittmeter aushaltet, wenn du ihm das Spanproblem nicht lösen kannst.
Jan, gibt's da tatsächlich auf dem Markt so eine Art Innovationsdruck? Merkt ihr das? Also die Konkurrenz schläft natürlich nicht, international natürlich auch nicht. Ist man da immer einem innovativen Druck ausgesetzt? Muss man da immer mitziehen?
Ja, dem sind wir natürlich ausgesetzt. Das beobachten wir auch. Wir schauen uns natürlich die Produktlebenszyklen an. Und ja, wir sind halt im Wettbewerb. Und wenn der Wettbewerber dann entsprechend neue Produkte auf den Markt bringt, die gegebenenfalls dann besser funktionieren, dann brauchen wir natürlich auch etwas, um da wenigstens mithalten zu können oder auch weiterhin die Nase vorn zu haben. Und deswegen ist die Innovation auch so wichtig und das Ganze stetig voranzutreiben und auch vorbereitet zu sein. Wir haben aktuell bei uns in Reute etwa einen Neuproduktanteil von 25%. Das heißt, 25% des Umsatzes wird generiert mit Werkzeugen oder Schneidstoffen, die nicht älter als 5 Jahre sind. Und diese Quote versuchen wir natürlich auch weiterhin entsprechend so hoch zu halten. Mhm. Ein anderer wichtiger Aspekt, der bei uns in der Entwicklung jetzt immer wichtiger ist, ist auch die Nachhaltigkeit unserer Werkzeuge zu berücksichtigen, auch schon in der Entwicklung. Und ja, ist ja, glaube ich, inzwischen bekannt, dass wir sehr viel Sekundärrohstoff einsetzen. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr hohe Rate an recyceltem Hartmetall, was wir innerhalb der Gruppe einsetzen und auch einsetzen können. Aber da gilt es natürlich auch, den Sekundärrohstoff weiterhin sehr hoch zu halten und auch noch weiter zu steigern. Denn damit lösen wir zwei Probleme. Einmal das CO2, was emittiert wird bei der Herstellung von Werkzeugen. Das heißt, das CO2-Äquivalent versuchen wir natürlich ständig zu senken und möglichst gering zu halten. Aber wir sichern natürlich auch die Rohstoffversorgung, indem wir das Recycling betreiben und auch schon in der Entwicklung berücksichtigen. Dass wir da wirklich auch innerhalb von Europa eine gesicherte Rohstoffversorgung aufrechterhalten können.
Über das Thema Rohstoffversorgung, glaube ich, werden wir auch in einer der nächsten Episoden ganz explizit sprechen. Vielleicht dann nochmal mit dem Dr. Uwe Schleinkofer, der kennt sich da ganz besonders gut aus. Aber lass uns doch vielleicht mal zum Abschluss unseres Podcasts in so ein bisschen fiktionalen Bereich gehen. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten tatsächlich unbegrenzte Ressourcen. Erstmal nicht vorstellbar. Hättet ihr direkt eine verrückte Idee, Hannes, was man damit so anstellen könnte? Weil natürlich sind eure Entwicklungen immer an die Ressourcen gekoppelt in irgendeiner Form. Aber wenn man jetzt so No Limit hätte, was würde man machen?
Die Frage finde ich grundsätzlich gut, widerspricht aber zu 100% mein Naturell, weil bei Wünsch mit dir war sie mir bei Ceratizid nicht.
Also. Deswegen, fiktional. Jetzt sind wir heute mal bei Wünsch dir was, Hannes. Und dann würde sich der Hannes wünschen.
Nein, da kann ich dir nichts drauf sorgen, weil ich glaube, dass die Firma das wirklich gut macht im Moment.
Okay, das ist schon mal ein guter Ansatz. Wie sieht's bei dir aus, Jan? No Limit Ressourcen. Was machen wir?
Also ich würde mir natürlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Entwicklung wünschen. Das würde uns ja die Arbeit noch deutlich erleichtern und auch das bisherige Team natürlich entlasten. Auch mit den Herausforderungen, die noch vor uns liegen, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Das würde auf jeden Fall viel helfen. Ansonsten, was das Innovation Center betrifft, muss ich sagen, wir haben ja jetzt zwei neue Maschinen bekommen. Wir haben jetzt noch zwei etwas ältere Maschinen, die sind so Baujahr um 2000 rum. Da würde ich mir natürlich wünschen, wenn wir die auch noch ersetzen könnten in näherer Zukunft, sodass wir da auch wirklich wieder einen sehr, sehr modernen Maschinenpark haben für die Entwicklungen, die wir dann entsprechend betreiben wollen.
Ich würde sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, Hannes und Jan. Eine Sache darf ich an der Stelle nicht vergessen. Wir haben eine Ceratizid Innovation Playlist. Und wie es bei uns so gang und gäbe ist, freue ich mich, mein lieber Hannes, von euch auch Songs auf die neue Ceratizid Innovation Playlist 2.0 zu packen. Was würdest du denn gern drauf sehen, hören vielmehr?
Ich mag Dua Lipa oder Ariana Grande, mag ich sehr gerne zum Hochen. Aber ich glaube, in dem Bezug, wo wir heute zusammensitzen, würde mir von Clawfinger The Biggest, The Best, Better Than The Rest.
Okay, den packen wir gerne mal drauf.
Kennst du den überhaupt?
Clawfinger, klar. Ich bin auch ein Freund der Gitarrenmusik, du wirst dich gleich wundern. Jan?
Ich bin auch ein Freund der Gitarrenmusik. Und packe einen Klassiker von The Darkness auf die Playlist.
Welchen denn?
I Believe in a Thing Called Love. Und dazu gibt's auch eine ganz schöne Geschichte zu erzählen. Als ich mich bei Ceratizid beworben habe, wurde das Bewerbungsgespräch genau so gelegt, dass ich dadurch ein The Darkness Konzert verpasst habe. Und bin stattdessen natürlich nach heute gefahren, um mich da vorzustellen. Mhm. War auch erfolgreich und ich bin bisher sehr glücklich in dem Job und deswegen nicht so traurig drum, dass ich das Konzert verpasst habe, aber muss immer wieder dran denken, wenn ich den Song höre.
Hast du denn mal ein The Darkness Konzert gesehen?
Nein, bisher noch nicht.
Folgst du denn dem Podcast von Justin Hawkins?
Nein.
Gitarrist, hat einen schönen Podcast, spricht die ganze Zeit über Musik, Multi-Instrumentalist, toller Typ.
Den muss ich mir mal anhören.
Solltest du tun, The Darkness, großartige Band. Als die rausgekommen sind, Norbert, können wir sagen, war das schon irgendwie so ein Weckruf, ne? Auf einmal wieder in Spandex, 70er-Jahre-Look, Rock, voll auf die 12. Gute Nummer, packen wir drauf. Ja, Hannes, Jan, danke schön für diesen launigen Talk, für diesen Nachmittag. Hat mir großen Spaß gemacht.
Dank dir.
Danke auch, ja, war spaßig.
Und ich würde sagen, wir sehen uns bei Gelegenheit gerne wieder. Und ja, Hannes, Jan, tschüss, macht's gut. Danke, dass ihr auch heute wieder beim Ceratizid Innovation Podcast dabei wart. Mir hat's großen Spaß gemacht. Sollte euch der Podcast auch gefallen, dann lasst uns gerne ein paar positive Bewertungen auf den Streaming-Plattformen da. Und wie gehabt, schreibt uns gerne eine E-Mail mit Anregungen an podcast@ceratizid.com. Alle relevanten Informationen findet ihr auch heute wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss und bye bye.